Ich war neulich mit meinem Mann und meinem Bruder auf einem Konzert. Es war kein frommes Konzert. Es war ein ganz weltliches Konzert. Aber es war total gut. Und zwar hat mich das sehr fasziniert, dass diese Band, die da spielte, erstmal permanent gute Laune hatte. Also man merkte so richtig, die hatten Spaß miteinander. Dann waren das 10 Leute, die da Musik gemacht haben. Ich hoffe, ich kriege es alle zusammen. 2 Sänger, ein Schlagzeuger, ein Mann an Percussions, 3 Bläser, ein Keyboarder und ein Gitarrist und Bassist. Jetzt habe ich einen zu viel. Ungefähr. Also es waren eine Menge Leute auf der Bühne. Und jeder hatte so seinen Platz. Und sie haben miteinander gespielt. Das war harmonisch. Es hat einfach angesteckt. Das war aber nicht alles, was mich daran fasziniert hat, sondern dass jeder von diesen Leuten wirklich seinen Platz ausgefüllt hat. Es gab dann Bandleader, einer, der eigentlich alles irgendwie leitete, nehme ich an, aber der spielte sich nicht in den Vordergrund. Der war einfach mit den anderen auf der Bühne und jeder hatte seinen Teil zu tun. Mal war der eine vorne, mal der andere. Am besten haben mir die 3 Bläser gefallen, wenn die nach vorne gingen. Das war einfach genial. Aber jeder hatte seinen Platz und nicht der Bandleader stand vorne und die anderen haben ihm zugespielt. Es gibt so diese Entertainer plus Band, also den berühmten Namen plus Band. Das hat mich früher schon gestört, so ähnlich wie Familie Otto Meier. Hießen die da eigentlich alle Otto? Wahrscheinlich nicht. Also ich finde es immer ganz schön, wenn die Namen genannt werden. Und bei Nehemia 3, 1 bis 32, da kommen wir dann gleich zu, da hat es mit Namen zu tun. Jetzt kennt ihr das wahrscheinlich, so 3-Teiler, 5-Teiler, 10-Teiler im Fernsehen. Mir tut es immer ganz gut, wenn ich einen kleinen Rückblick kriege, was ist eigentlich bisher passiert. Mache ich kurz. Also Nehemia war ein Bediensteter des Königs Artaxerxes, fürchterlicher Name, in Babylon. Und hat dort von seinem Bruder, durch seinen Bruder erfahren, wie es seinem Volk in Jerusalem geht und wie diese Stadt da aussieht. Dass sie nämlich in Schutt und Asche liegt und dass es denen da ziemlich dreckig geht. Und das hat ihn ziemlich berührt. Und dann ist er da eine Weile schwanger mitgegangen, sprich, er hat mit Gott gesprochen und hat dann von Artaxerxes einiges an Baumaterial erbeten und ist losgezogen. Hat sich ein Bild gemacht von dem, wie es in Jerusalem aussieht, als er dort war. Und hat dann die Menschen, die dort lebten, wirklich begeistern können. Diese Mauer, die da eben zu Bruch gegangen war in den letzten Kriegen, unter Nebukadnezar, wieder aufzubauen. So, und jetzt kommt Nehemia 3, 1 bis 32. Ich wusste den Text nicht, als wir im Predigerteam zusammensaßen und die Themen aufgeteilt haben, fand ich das, ja, das Team ist der Star, fand ich einen tollen Titel. Daran sieht man, ich kenne die Bibel nicht gut genug, denn als ich den Text zu Hause las, kriegte ich ein bisschen das Gruseln. Es ist eine Liste, eine Namensliste, eine elendlange Namensliste. Genau genommen 44 Namen und dann ist es vorbei. War ein bisschen schwierig, was soll ich damit anfangen? Gut, aber je öfter ich mir das durchgelesen habe, umso interessanter fand ich das. Und ich habe, ich gucke jetzt einfach in verschiedenen Blickwinkeln darauf, was sagt diese Namensliste über Nehemia aus? Was erfahren wir über die Einzelpersonen oder was sagen uns diese Einzelpersonen? Und was ist das eigentlich für ein Gemeinschaftsprojekt? Ich werde dann nicht alles direkt übersetzen, was das für heute bedeutet als Gemeinde. Ich denke, das können die meisten dann wahrscheinlich auch so übersetzen. Hier und da sage ich dann was, was das für heute bedeutet. Was sagt also die Liste über Nehemia aus? Also, da steht nicht Nehemia und seine Bauleute. Da steht Nehemia und der Hohepriester, der Salbenmischer, der Goldschmied, der Oberste von dem Bezirk, der Oberste von dem Bezirk, Leute aus den anderen Orten und. Nehemia hat die alle aufgezählt. Scheint ihm irgendwie wichtig zu sein. Er hätte das auch nicht machen müssen, weil eigentlich ist das ein selbstbewusster Mann. Er ist stark, er weiß, wer er ist. Und trotzdem macht er diese Liste. Ich denke, er wusste einfach, wer er war und hatte es überhaupt nicht nötig, sich selbst auf ein Podest zu stellen. Also er konnte diesen Ruhm und das, was da gemeinschaftlich an Werk hinterher stand, diese Mauer und dass man sich das angucken konnte, das konnte er gut teilen. Er musste nicht sagen, ich habe das gebaut, ich war der Bauherr oder so. Nein, das hatte er überhaupt nicht nötig, weil er ganz genau wusste, dass er wertvoll war. Er wusste, dass Gott ihn auserwählt hatte. Er wusste, dass Gott dieses Werk eigentlich nur machen kann. Und somit konnte er diesen Ruhm teilen mit all diesen anderen. Und die stehen bis heute in dem Buch, was am weitesten verbreitet ist auf dieser Welt. Die können wir bis heute nachlesen, all diese Namen. Ich fand das heute übrigens total schön, dass mehrmals dieses Ding mit dem Buch und den Namen vorkam. Hat mich einfach gefreut. Nehemia ist auch so ein Bild für mich, wie Gott mit uns umgeht. Er kennt auch alle unsere Namen und er könnte sie alle aufzählen, von jeher bis in alle Ewigkeit. Er könnte sie aufzählen. Und er teilt sein Werk gerne mit uns. Und das ist ungefähr das, was ich bei diesem Konzert halt auch so schön fand. Es war ein Gemeinschaftswerk. Sie haben etwas gemeinsam auf die Beine gestellt und es gab nicht den Bandleader, der vorne ja, den Kasper machte und die anderen stehen dahinter. Eben nicht Nehemia und sein Team. Was ist das für ein Leiter, der sich einmal berühren lässt von dem, was er hört über sein Volk, über Elend, lässt sich davon berühren. Er wird nicht blind aktiv, sondern schmiedet Pläne mit Gott oder Gott mit ihm. So genau kann man das, glaube ich, nicht sagen. Er hat den Mut, das seinem König zu sagen und die Dreistigkeit oder die Leichtigkeit, auch noch um Baumaterial zu bitten und Briefe, dass er da frei durchkommen kann. Ja, und am Ende teilt er den Ruhm. Ich finde, jeder, der irgendetwas leitet, kann sich davon eine Scheibe abschneiden. Das ist einfach cool, würde ich auch gerne so können. Dann die Frage, was waren das für Leute da am Werk? Die waren sehr unterschiedlich. Ich habe es eben so ein bisschen so ein paar aufgezählt. Also Nehemia hatte da eine bunte Truppe begeistern können, sich ans Werk zu machen, diese Mauer aufzubauen. Jetzt stellt man sich das mal vor, bildlich. Da ist ein Hohepriester, damit fängt das Ganze an. Und der geht jetzt nicht betend in seine Kammer und sagt, Herr, lass dieses Werk gelingen und segne doch bitte all die, die jetzt da arbeiten, dass keine Unfälle passieren. Lass das alles gelingen. Nein, er legt selber Hand an. Er und seine Priester bauen das Schaftor auf. Dann segnet er das, ja. Also es geht Hand in Hand. Der ist jetzt nicht fromm und zieht sich zurück, sondern er tut was. Oder dann gibt es die Obersten, den einen Obersten des halben Bezirks von Jerusalem, das war irgendwie wie ein Bürgermeister, der arbeitete neben einem Salbenmischer, so etwas wie einem Apotheker, und einem Goldschmied, Seite an Seite. Der andere Bürgermeister von der anderen Hälfte von Jerusalem arbeitete sogar mit seinen Töchtern. Und dann waren da Leute aus Ortschaften rund um Jerusalem, die also eigentlich gar nicht dann hinterher innerhalb dieser Mauern stehen würden, sondern die ihre Dörfer außerhalb hatten. Die sind trotzdem alle angerückt und haben mitgeholfen. Bis auf die Vornehmen. Die wollten ihr Haupt nicht beugen vor dem Herrn, steht da. Also wenn die Vornehmen aus Tekoa extra erwähnt werden, gehe ich davon aus, dass es andere Vornehme gab, die sehr wohl mitgearbeitet haben. Sonst wäre es keine Erwähnung wert. Und wie blöd für die aus Tekoa, denn auch die sind jetzt dummerweise namentlich erwähnt. Mir wäre das peinlich. Und dann haben natürlich noch etliche Großfamilien mitgewirkt. Da haben wir dann tatsächlich ne, Familie Otto sowieso. Die sind dann nicht alle aufgezählt. Kinder, Kindeskinder, Onkel, Tanten. Aber so das Familienoberhaupt und die Familien. Ich kann mich an meine ersten Lego-Bauversuche erinnern. Ich mache euch das jetzt ein bisschen vor. Ich habe natürlich vorbereitet. Also, da gab es dann diese Steine, ne, diese Achter. Das geht ja auch so. Also, diese Achtersteine, ich habe die dann immer schön fein säuberlich aufeinander gestapelt. Und dann habe ich die nebeneinander gestellt und dann hatte ich eine wunderbare Mauer. Und das fiel aber immer wieder ein. Immer dann wurde es irgendwann fuckelig und ich kriegte das nicht zusammen, bis mein Vater mir dann sagte, der konnte nämlich schon mauern, also das funktioniert so nicht, das musst du anders machen. Nämlich, ihr wisst es bestimmt, Steinreihe für Steinreihe und dann muss das Ganze ineinander greifen. So, mit Nahtstellen so, geht nicht, so. So wird das eine Mauer, die auch standfest ist. So, das hieß natürlich hier für den Obersten oder den Bürgermeister, der neben dem Salmischer und dem Goldschmied arbeitete und daneben wieder eine Familie, dass die an den Schnittstellen links und rechts aufeinander Acht geben mussten. Da konnte nicht jeder nur seinen Teil einfach hochziehen. Nein, musste ich gucken, wie arbeitet der. Ich konnte jetzt auch nicht an einem Wahnsinnstempo meinen Teil hochziehen und hoffen, dass der andere irgendwann mal dran stückelt. Also man musste so im Tempo ungefähr gleich sein, man musste Acht geben, wie arbeitet der, wie passt das ineinander. Ja, eben Acht geben. Ich denke, wenn man, also es gibt leider keine Bilder von der Mauer damals. Ich habe danach gesucht, aber es gibt keine. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass man schon sieht, dass sie unterschiedlich sind, die Stücke. Und ich kann mir vorstellen, dass man die Nahtstücke erkennen würde, wo die Nachbarn zusammengestoßen sind. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch so wie in der Gemeinde. Also wir sind ja alle unglaublich unterschiedlich. Also Gott hat hier keinen Prototyp irgendwann mal mit Adam und Eva erschaffen und dann waren alle gleich, Massenproduktion. Nein, er hat lauter Originale gemacht. Und wenn in der Gemeinde verschiedene Arbeitsbereiche sind, die greifen auch ineinander. Und da muss man aufeinander Acht geben, ein bisschen gucken, wie das zusammenpasst. Und da geht es auch nicht, dass der eine Teil unglaublich schnell voranprescht. Das haben wir dann alles und der Rest muss man hinterherhinken. Da muss man eben an den Schnittstellen etwas Acht aufeinander geben. Und trotzdem ist es natürlich so, dass diese Unterschiedlichkeit auch ein Profil ist. Also es gibt verschiedene Typen von Leitern, die verschieden mit ihren Gruppen umgehen. Das ist völlig in Ordnung, wenn der Kern stimmt. Es gibt verschiedene Ausrichtungen und trotzdem muss der Kern stimmen, das gemeinsame Ziel sein. Weil nur wenn das gemeinsame Ziel da ist, kriegt man auch die Mauer zusammen. Ich glaube nicht, wenn man das einfach so macht, dass hinter einer Mauer steht. Dann steht in dem Text noch etwas. Und zwar geht es darum, dieses Naheliegende. Also mehrfach kommt in diesem Text vor, er arbeitete seinem Haus gegenüber. Auch das habe ich mir dann bildlich vorgestellt. Also da gibt es natürlich einen Stadtkern und am Rand die Häuser. Und da am Rand ist die Mauer. Und die nah an der Mauer lebten, sind dann aus ihrem Haus rausgetreten und haben mehr oder weniger vor Ort gearbeitet. Geradeaus die Mauer, links und rechts die Nachbarn oder Kollegen, die dann da im gleichen Viertel gearbeitet haben. Es ging also um das Naheliegende. Die haben nicht hier ihr ganzes Werkzeug geschnappt, das Baumaterial und sind dann einmal so quer durch Jerusalem durch an die andere Seite gegangen, sondern dort direkt vor ihrer Tür. Dort haben sie gearbeitet. Das war auch von Vorteil, weil sie da nämlich schon wussten, wer mit ihnen arbeitet. Man kannte sich schon ein bisschen. Und die Zeit und die Kraft geht nicht dafür flöten, dass ich erst alles durch die Stadt schleppe. Und das hat natürlich noch einen Vorteil. Wenn ich direkt vor meiner Haustür etwas errichte, in dem Fall die Mauer, dann sehe ich natürlich schon zu, dass da nicht irgendwann ein doofer Mauervorsprung ist, wo ich tagtäglich beim Brötchen holen mir einen Kopf stoße. Sondern dann gucke ich, dass das ordentlich ist. Und natürlich gucke ich auch, dass die Mauer hält. Weil ich habe eigentlich nicht die große Lust, dass die Feinde direkt durch die Mauer in meinem Vorgarten landen. Also gebe ich mir Mühe. Gucke ich wirklich, was da jetzt gerade ansteht, und da investiere ich einfach. Ja, in der Gemeinde ist das auch so. Da gibt es unglaublich viel Arbeit, das wissen wir alle. Wir kennen das leidliche Thema Snacktisch im Moment. Es ist etwas Naheliegendes, das einfach zu tun. Es gibt auch noch andere naheliegende Sachen. Ich muss nicht, wer weiß, wie weit kramen, um etwas zu finden, was ich tun kann. Wenn jeder einfach mal nur das Naheliegende tut, passiert schon ganz viel. Warum sollte er das tun? Es geht eigentlich nur, wenn wir ein gemeinsames Ziel haben, wenn wir gemeinsam da etwas schaffen wollen. Und Gott erwartet von niemandem, dass er über seine Kräfte oder über seine Möglichkeiten etwas tut. Also es soll jetzt kein Aufruf sein, noch mehr, noch mehr, noch mehr, sondern einfach nur das Naheliegende. Und dann ist mir aufgefallen, dass die meisten von den Menschen fachfremd unterwegs waren. Was heißt das jetzt? Was macht ein Salbenmischer bitte an einer Mauer? Den Speismischen, Spießmischen. Also er hat es da vielleicht noch leicht, weil wenn er sich die Finger kaputt hat, kann er abends nach Hause gehen und die Finger in die Salbe tunken oder so. Das geht noch. Aber ein Goldschmied hat dann ein Problem. Wenn der Goldschmied seine Finger kaputt hat, dann weiß ich nicht, wie er... Also ich kann mir das nicht vorstellen. Wie soll er danach noch... Also er kann nicht mehr abends noch seine Ringe schmieden oder tolle Ketten. Fachfremd unterwegs. Oder der Oberste aus dem einen Teil von Jerusalem mit seinen Töchtern. Ich weiß jetzt nicht, wie das damals so mit Töchtern von hoch angesehenen Menschen war. Ich sag mal so ganz spöttisch, die sollten, glaube ich, eher gut riechen und den nächsten Tanztee organisieren. Aber ganz bestimmt nicht mit so einer Baubütt durch die Gegend und Steine kloppen, Steine heben und mauern. Das war eigentlich nicht deren Job. Und wenn ich jetzt in der Gemeinde gucke, hier gibt es auch wahnsinnig viele unterschiedliche Berufe. Und ich glaube, so einige kann man hier gerade überhaupt gar nicht wirklich brauchen. Kann man die Menschen dann nicht brauchen oder nur die Berufe gerade nicht einsetzen? Also fällt irgendeinem vielleicht gerade ein, welchen, also hat jemand einen Beruf, wo er sagt, weiß ich gar nicht, wie ich das hier einsetzen soll? Gerade mal nicht. Ja, was ist denn das für ein Beruf? Programmierer. Ich schicke dich ins Büro, da fällt mir bestimmt was ein. Nein, aber... Na, nicht wirklich. Aber worum es mir eigentlich geht, ist, wenn wir hier in der Gemeinde sind, dann geht es gar nicht unbedingt um unsere Berufe, dass wir die hier einsetzen. Da können wir ruhig fachfremd uns engagieren. Da können wir ruhig Dinge tun, mit denen wir sonst kein Geld verdienen. Und wenn man fachfremd unterwegs ist, heißt das noch was. Also zumindest für diesen Mauerbau heißt das so. Die Leute, die Mauer gebaut haben, die haben das eine gewisse Zeit gemacht. Und in dieser Zeit wären sie nicht noch nach Feierabend großartig in ihrem Beruf tätig gewesen sein. Sie haben eine Zeit lang das etwas vernachlässigen müssen mit ihrem Beruf. Oder halt ihn ruhen lassen oder einfach hinten angestellt. Ich glaube nicht, dass es jetzt richtig wäre, dass wir alle sagen, wir lassen unsere Berufe sein und ab morgen engagieren wir uns hier in der Gemeinde und arbeiten nur noch hier. Aber ich glaube, wir sollten schon gucken, können wir dann Maß halten? Es ist nicht nur unser Beruf das Wichtige in unserem Leben. Nicht nur das Geld verdienen, nicht nur über die Runden kommen. Können wir noch irgendwie Zeit einplanen? Lassen wir noch was übrig, auch für Gemeindeleben, für etwas anderes außer Beruf? Denn ich glaube, diese Salbenmischer und der Goldschmied, der Obersten und was es da alles gibt, die haben keine Berufung zum Maurer bekommen. Die werden nicht fortan Maurer sein. Aber ein Teil von ihnen, der kann das dann. Oder ein bisschen Zeit ihres Lebens. Na, jetzt war ich zu schnell. Jetzt frage ich mich immer wieder mal, warum machen die Leute das? Also da gibt es ein Ziel, etwas, was sie gemeinschaftlich erreichen wollen. Ich glaube, dafür muss man sich das so ein bisschen bildlich vorstellen. Mal wieder, da ist diese Stadt, dieses Jerusalem, was niedergerissen wurde, wo die Mauern nicht mehr da sind oder nur noch zum Teil. Sie sind schutzlos ausgeliefert. Ja, sie wollen natürlich ihre Wohnung und ihr Leben sichern. Und das hätten sie bisher auch schon machen können. Weshalb musste deswegen ein Nehemia vorbeikommen, dass sie das machten? Sie haben es nicht gemacht. Die haben da schon einige Jahre gelebt in Schutt und Asche und haben es nicht gemacht. Bis dann Nehemia kam, sich das angeguckt hat und er hatte den Auftrag. Er hat wirklich von Gott den Auftrag bekommen, das wieder aufzubauen. Wie ist das, wenn so eine Stadt in Schutt und Asche liegt? Diese Stadt, Arthur hat es uns in der ersten Predigt noch mal so ein bisschen gesagt. Was ist Jerusalem? Jerusalem ist die Stadt, in der Gott wohnt. Es wird dieses ewige Jerusalem geben. Also wir haben, glaube ich, keine Vorstellung, wie das aussehen mag. Ne? Also mit Edelsteinen, goldenen Straßen. Also ich kann mir das alles nicht vorstellen. Farbenprächtig, riesengroß. Jerusalem war das Sinnbild von Gottes Wohnung. Damit hat er sich unter den Nationen gezeigt. Das war groß. Dort wohnte sein Volk. Und das liegt jetzt in Schutt und Asche. Ich glaube nicht, dass sie alle dann noch sehr selbstbewusst in den Städten waren. Ich glaube, dass sie schon sehr niedergedrückt waren und nicht mehr viel Mut hatten. Wenn sie aber dieses Wiederaufbauen, gemeinschaftlich, wenn jeder sich da reingegeben hat, diese Mauer aufzubauen, da haben sie sich gegenseitig gestärkt. Sie waren füreinander da, sie haben gezeigt, wer sie sind. Und sie haben dann wieder ein bisschen Selbstbewusstsein gewinnen können. Mir fiel bei diesem Maueraufbauen, fielen mir die Trümmerfrauen ein nach dem Krieg. Mit Sicherheit auch fachfremd unterwegs. Mit Sicherheit waren die gerade nicht so wahnsinnig selbstbewusst. Weil es waren deutsche Frauen, die mitgekriegt hatten, Krieg war verloren und das, was wir die letzten Jahre gelebt haben, war definitiv nicht das, was richtig war. Und dann haben die sich auch in Schutt und Asche da begeben und haben die Steine gesammelt und wieder aufgebaut. Ich denke, es hat ihnen gut getan. Es macht selbstbewusst, etwas wieder aufzubauen und es gibt einen äußeren Rahmen. Und den machen die Leute in Jerusalem gerade auch. Einen äußeren Rahmen, damit sie innerlich wieder heilen können. Einen äußeren Rahmen, dass ein normales, geordnetes Leben wieder stattfinden kann. Einen äußeren Rahmen, dass auch ihre Verletzungen aus den letzten, ich meine, es waren 70 Jahre, Birgit, ist das richtig? Aus den letzten 70 Jahren, dass diese Verletzungen wieder heilen konnten. Und manchmal ist das so, diesen äußeren Rahmen, ich kenne das, wenn es mir nicht gut geht, dann fange ich oft an aufzuräumen. Dann mache ich es mir schön, damit ich, habe ich übrigens von meiner Mutter, hat die mir so beigebracht. dann mache ich es mir wirklich schön, damit ich zur Ruhe komme, weil mich sonst alles irgendwie nur annervt und ich nichts gepackt kriege. Und so ähnlich ist es bei denen auch. Und was sie natürlich darüber hinaus machen, sie machen es nicht nur für sich. Die Stadt Jerusalem war der Ort, wo Gott wohnte, wo Gottes Gegenwart zu spüren war, wo alle ihn gesehen haben, wo jedem klar war, das ist Gottes Stadt. Was ist das für ein Gott, wenn diese Stadt in Schutt und Asche liegt? Dann darf ja auch jeder draufhauen. Den Gott muss keiner ernst nehmen. Und die Menschen, die haben sich zusammengestellt und die haben das wieder aufgebaut, weil sie wieder einen Ort haben wollten, wo sie Gott anbeten konnten, wo sie wussten, Gott ist da. Und das konnten sie nicht alleine. Das ist wirklich das, was Gott auch geschenkt hat. Diese Gemeinschaft und diesen Wunsch danach, dieses Brennen dafür, diese Sehnsucht danach, das Zuhause bei Gott wieder zu haben. In Matthäus steht, jetzt muss ich gerade gucken, damit ich nicht wieder was Falsches sage, Matthäus 5,14 steht, ihr seid das Licht der Welt. Das kennen wir alle. Und dann kommt aber nochmal dieser Nebensatz. Es kann die Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen sein. Eine Stadt mit prächtigen Außenmauern, mit Toren, es sind ganz viele Tore, 9 Stück, die kann nicht verborgen sein. Und das heißt auch für Gemeinde, eine Gemeinde, die wir gemeinschaftlich bauen, wo Gott wohnt, die kann nicht verborgen bleiben in dieser Welt. Deswegen machen wir das, weil wir seine Gegenwart einfach haben wollen und in die Welt bringen wollen. Für jeden sichtbar. Nicht in Schutt und Asche und nicht ein bisschen sparsam, heimlich, still und leise, sondern wirklich, dass die Welt es sehen kann. Diese Mauer war oder ist heute irgendwas um die 4000 Meter lang. Im Durchschnitt ist so eine Mauer, ist die Mauer 12 Meter hoch und 2,5 Meter dick. Da gibt es ganz dicke und ganz etwas dünnere Stellen, aber sie geht einmal rundherum, ohne Lücke. Und das haben die damals schon gehabt. Ob die jetzt auch 4000 Meter lang war, das weiß ich nicht genau, kann ich auch nicht rausfinden. Wenn jemand da weitergekommen ist, wäre das schön. Aber ja, die haben sich begeistern lassen, die haben wirklich alle mitgemacht. Und dann stelle ich mir vor, wie das wohl ist, wenn ich so an meinem Stück arbeite und ich weiß es ganz tief drin und ich höre es auch. Ich höre das Hämmern, vielleicht haben sie gesungen, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass diese Mauer so im Kreis rumgeht und am Ende hier wieder dicht wird. Und das ist Gemeinschaft. Das macht einfach Spaß. Da möchte ich bei sein.